Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Studopolis.
Eine Bande von Idioten! Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er in irgendeinem Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu machen.
Hallo Leute, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kaffee und Fluchen. Und bevor wir jetzt mit unserem Gast sprechen, will ich einmal Jenny vorstellen. Jenny vertritt nämlich Zilli, die ihr bisher aus dem Podcast kennt. Denn Zilli macht gerade einen LLM in New York und hat da die Zeit ihres Lebens. Und in der Zwischenzeit sind wir dir sehr dankbar, dass du sie vertrittst und freuen uns natürlich auf ihre Rückkehr und freuen uns für sie, dass sie so eine tolle Zeit hat.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Noch mehr aber freue ich mich, heute den Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, vielen Dank.
Moin. Ich muss ja herzlich willkommen sagen, ihr seid ja, ja zu mir gekommen.
Je nachdem, wo man es dann auch anhört. Landesweit gehen seit einigen Wochen hunderttausende Menschen gegen die AfD auf die Straße. Unterstützen Sie die Demonstration?
Ja, auf alle Fälle. Das habe ich ja auch schon häufig öffentlich bekundet. Ich finde das total wichtig in den Zeiten, dass die demokratische Mitte unseres Landes wirklich auf die Straße geht und das jetzt auch artikuliert. Ich war selbst auch schon auf einer Demonstration in Aachen, weil ich da den Orden wieder den tierischen Ernst bekommen habe und dann zwischendurch auf dem Marktplatz war. Von daher finde ich das wirklich großartig, wie viele Menschen wirklich diesem Protest jetzt auch Ausdruck verleihen.
Glauben Sie denn, dass man durch diese Proteste langfristig an den hohen Umfragewerten der AfD etwas machen kann? Also helfen diese Proteste, um langfristig die AfD kleiner zu machen?
Doch, das glaube ich schon. Das kann natürlich auch nicht das Einzige sein, was wir sozusagen dem entgegenzusetzen haben. Aber das ist schon ein wichtiger Bestandteil, dass die AfD eben auch merkt, dass die Demokraten auch zusammenhalten, das auch aussprechen und der AfD eben auch und den Menschen vor allem aufzeigen, was hinter der AfD eben auch wirklich für schlimme Ziele stecken. Das ist schon ein ganz wesentlicher Bestandteil, dass so etwas stattfindet. Und wir merken im Moment in den Umfragen ja auch, dass das schon mal kurzfristig auch eine Wirkung entfaltet, dass manche Menschen, die einfach aus Protest gesagt haben, ich wähle jetzt AfD, vielleicht nachdenklich dadurch auch geworden sind. Und von daher glaube ich, dass das auch langfristig helfen wird, ja.
Weil immer wieder Parallelen zu den 1930er Jahren gezogen werden und Sätze wie nie wieder ist jetzt zu hören sind. Ist die AfD eine Nazi-Partei, wie Hendrik Wüst gesagt hat? Und ist die AfD eine demokratische Partei? Was ist für Sie eine demokratische Partei?
Naja, für mich ist eine demokratische Partei nicht, dass eine Partei nur, weil sie demokratisch gewählt wurde, das für sich in Anspruch nehmen kann, sondern sie muss auch Ziele verfolgen und auch daran arbeiten, dass unsere Demokratie gestärkt wird. Und wenn man das zum Kriterium macht, dann fällt die AfD natürlich nicht darunter. Mhm. Klar ist sie in vielen Landtagen, auch im Bundestag, auf demokratischem Wege in diese Parlamente gekommen. In Schleswig-Holstein zum Glück nicht. Da haben die Demokratinnen und Demokraten obsiegt und die AfD sitzt nicht im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Aber große Teile dieser Partei verfolgen verfassungsfeindliche Ziele. Sie wird vom Verfassungsschutz nicht nur beobachtet, sondern ist in drei Bundesländern schon als gesichert rechtsextrem dort eingestuft. Und das zeigt eben, dass in dieser Partei Rechtsextremisten ihr Unwesen treiben und sie deswegen eine Gefahr für unsere Demokratie ist. Und deswegen ziehe ich auf jeden Fall auch die Vergleiche mit Zeiten, die wir in Deutschland gehabt haben, weil auch da Demokratinnen und Demokraten zu lange dem Treiben von Rechtsextremisten zugeguckt haben und sie sozusagen denen auch ein bisschen auf den Leim gegangen sind, weil sie natürlich manchmal auch ihre Ziele ein bisschen verschweigen. Heute versucht ja die AfD gerade junge Menschen auch zu gewinnen, indem sie in den Netzen unterwegs ist und sie versucht, für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Und all das sind Indizien dafür, dass die AfD gefährlich ist. Und deswegen ist der Vergleich mit den Zeiten damals absolut legitim.
Sie haben gerade schon gesagt, dass in Schleswig-Holstein die AfD es nicht in den Landtag geschafft hat. Aber haben Sie denn, der Auslöser für diese ganzen Demonstrationen war ja dieses Treffen von Rechtsradikalen, an denen die AfD teilgenommen hat, in Potsdam. Haben Sie ähnliche Treffen oder Strukturen auch in Ihrem Bundesland oder haben Sie Informationen darüber?
Also wir observieren ja auch bei uns und beobachten rechtsextreme Netzwerke. und die AfD ist in Schleswig-Holstein auch, ich sag mal, mit Menschen unterwegs, die bundesweit auch in rechtsextreme Netzwerke eingebunden sind und auch teilnehmen an solchen Treffen. Gerade bei den Jugendorganisationen der AfD ist das besonders stark zu beobachten. Von daher haben wir das natürlich auch im Blick, aber deutlich weniger in Schleswig-Holstein als in anderen Bundesländern. Solche Treffen sind zumindest mir bisher noch nicht bekannt geworden, wie sie in Potsdam stattgefunden haben. Aber wir müssen da natürlich auch in unserem Land wachsam sein.
Ich glaube, wachsam ist da ein gutes Stichwort. Sie haben in der Vergangenheit schon von der wehrhaften Demokratie gesprochen. Was sehen Sie denn persönlich darunter?
Naja, wehrhaft heißt, dass einem bewusst ist, dass Demokratie nichts ist, was existieren wird und in einem Land stabil ist, wenn die Menschen nicht mitmachen. Also wenn es keine Demokratinnen und Demokraten gibt, die auch bereit sind, die Demokratie auch gegen Feinde aus dem extremistischen Lager zu verteidigen, dann hat eine Demokratie nicht Gott gegeben Bestand. So, das muss einfach allen bewusst sein, genauso wie die Demokratie nicht zu allen Zeiten zu Deutschland dazugehörte. Wir haben auch Zeiten gehabt, in der es keine Demokratie gab und die musste nach dem Zweiten Weltkrieg erkämpft und immer wieder verteidigt werden. Es ist eben auch heute so, dass wir diese Bereitschaft, auch Demokratie zu verteidigen, brauchen von ganz vielen Menschen. Das kann man über Demonstrationen machen, das kann man über Wahlverhalten machen, aber der Staat muss eben auch seine Instrumente nutzen, die in der Demokratie auch da sind. Das heißt, wenn Verfassungsschutz auch sagt, dass es eine rechtsextremistische Partei ist, muss das auch mit Konsequenzen verbunden sein, dass man auch überprüft, ob man beispielsweise staatliche Gelder nicht auszahlen muss, ob es auch ausreicht, ein Verbotsverfahren zu machen. Das ist meine Vorstellung von wehrhafter Demokratie. Und ja, das ist sozusagen meine Begründung dafür.
Ein weiteres Instrument, was auch persönlich oder in Ihrer Regierung zumindest in Ihrem Instrumentenkasten sitzt, ist dieser Artikel 18 des Grundgesetzes, mit dem man Einzelpersonen teilweise Grundrechte entziehen kann. Und das führt dann auch in der Konsequenz dazu, dass manchen das aktive und passive Wahlrecht entzogen werden kann. Björn Höcke ist da das Stichwort. Eine Petition von fast 2 Millionen Menschen hat das jetzt gerade gefordert. Und wir haben erfahren, dass auch Landesregierungen diesen Antrag beim Bundesverfassungsgericht stellen könnten. Haben Sie selber mal darüber nachgedacht oder mit Ihrer Regierung? Und finden Sie das Instrument sinnvoll?
Naja, wenn ich sage, wehrhafte Demokratie muss alle Instrumente in Blick nehmen, die helfen, um die Demokratie zu schützen, dann zählt auch diese Möglichkeit dazu, absolut. Ich habe in dem konkreten Fall bisher noch nicht darüber nachgedacht. Ich weiß, dass es diese Petition gibt, aber ich würde jetzt mal selbst sagen, eine Petition, dass ganz viele Menschen das fordern, ist das eine. Man muss bloß auch eine Grundlage dafür haben, dass das entsprechend auch von Erfolg gekrönt ist, wenn man so eine Maßnahme ergreift. Und dem hat sich alles unterzuordnen. Ich habe mich ja auch selbst beispielsweise beim Verbotsverfahren positiv dazu geäußert. Aber auch da sage ich, das Wichtigste ist, dass so etwas am Ende auch vor Gericht Bestand hat. Denn ansonsten ist die Wirkung eine gegenteilige. Wenn ein Mensch sozusagen dann die Absolution erteilt wird, weil das nicht erfolgreich ist, oder eine Partei dadurch sozusagen den Leuten auch sagen kann, guckt, ne, das Gericht hat jetzt geurteilt, ist ja klar, dass die Altparteien das uns in den Mund legen, dann wäre das nicht besonders klug, so etwas zu machen. Und deswegen muss alles sehr sorgsam abgewogen sein.
Es wirkt ja für jemanden, der freiheitlich und demokratisch erzogen ist oder aufgewachsen ist, ist es ja erstmal schon eine sehr krasse Maßnahme, dass man eine Partei verbietet oder dass man also das sieht ja nach außen hin, kann das ja schon schwierig aussehen, wenn man eine 20-30% Partei und den Willen von 20-30% der Menschen verbietet sozusagen, der sich in der Wahl geäußert hat. Haben Sie da selber dieses Störgefühl, wenn Sie sagen, Sie sind für dieses Verbotsverfahren?
Nee, gar nicht. Das ist mir auch ziemlich egal, ob es da Störgefühle geben kann. Denn zu einer Demokratie gehört dazu, dass man Parteien natürlich zulässt, die sich demokratischen Grundsätzen unterordnen. Aber die, wenn man in einer Demokratie lebt, hat man viele Rechten, aber auch Pflichten. Und eine Pflicht ist, dass man sich auch an demokratische Grundsätze zu halten hat. Sonst lehnt man die freiheitlich-demokratische Grundordnung ab. Das ist dann ein typischer Fall dafür, dass man extremistisch unterwegs ist und darauf hat niemand einen Anspruch. Und deswegen glaube ich, muss wehrhafte Demokratie dann auch klare Signale setzen, auch übrigens an Wählerinnen und Wähler.
Würden Sie dann auch konsequenterweise sagen, dass die AfD als Koalitionspartner der CDU nicht in Frage kommt? Also wenn man jetzt die Umfragewerte in Thüringen oder in Sachsen sich anschaut und die bevorstehenden Wahlen, wäre das eine Sache, die möglich ist oder schließen Sie die wirklich konsequent aus?
Na, es wird, glaube ich, niemanden überraschen, dass das für mich völlig ausgeschlossen ist und fern jeder Vorstellungskraft, wenn man sich dazu bekennt, dass man diese Partei mit allen Mitteln, die der Rechtsstaat hat, bekämpft, dann verbietet sich ja jedes Gedankenspiel darüber, mit solchen Menschen was zusammenzumachen. Und unsere Botschaft als Union muss immer klar sein, und die, glaube ich, versteht jeder, mit Rechtsextremisten macht man keine gemeinsame Sache. Deswegen kann man mit der AfD auch nirgendwo zusammenarbeiten. Und die Botschaft, glaube ich, verstehen alle Wählerinnen und Wähler, dann wissen sie, dass eine Stimme für die AfD verschenkt ist.
Und wie stellen Sie sich das dann in Thüringen konkret vor? Also die Ostverbände der CDU beschweren sich ja manchmal über die Ratschläge aus Bundesländern, die keine Probleme mit der AfD haben. Vor Ort ist das ja schon auf allen Ebenen ein großes Problem. Würden Sie dann wirklich vorschlagen, dass man dann lieber in eine Koalition mit der Linkspartei geht? Oder also jetzt sind die Umfragewerte, wir haben es vorhin nochmal geschaut, bei 36% für die AfD, 20% Union, 17% die Linke. Also irgendeine Konstellation muss ja her. Wie stellen Sie sich konkret solche Situationen vor, die sich ja in Zukunft auch häufen könnten?
Naja, nun haben Sie ja Ihre Frage schon damit eingeleitet, dass ich zwar jetzt einen Ratschlag geben könnte, aber dass da niemand gut findet, wenn die Ratschläge von Menschen kommen, die aus Ländern...
Wir freuen uns aber.
Das ist schon völlig klar. Aber ich würde jetzt mal für uns selbstbewusst sagen, dass es auch da ja nicht selbstverständlich ist, dass die AfD in Schleswig-Holstein keine große Rolle spielt, sondern dass wir eben viel richtig gemacht haben aus meiner Sicht in Schleswig-Holstein, dass die AfD gar nicht diese Stärke bekommen hat, indem wir von Anfang an so konsequent waren und jegliche Zusammenarbeit abgelehnt haben, indem wir uns nicht darauf gehört haben, was andere gesagt haben, nur eine CDU, die sich eher rechts orientiert und mit dem Merkel-Kurs Schluss macht, der Mitte, ist in der Lage, die AfD klein zu kriegen, sondern ganz im Gegenteil, wir sind eher eine extrem liberale CDU in Schleswig-Holstein. Und wir haben es geschafft, auch durch die Art, wie wir kommunizieren, der AfD gar nicht diese Bühne zu bieten. Die Demokraten haben hier in Schleswig-Holstein von Anfang an zusammengehalten und haben dafür gesorgt, dass die AfD aus dem Landtag verschwunden ist. Also deswegen sage ich schon selbstbewusst, man kann vielleicht von der Art, wie wir hier Politik in Schleswig-Holstein machen, schon eine Menge lernen. Und deswegen halte ich mich da auch zurück. Das müssen die selbst verantworten, wie sie das in Thüringen, in Sachsen auch schaffen. Da finde ich übrigens den Weg auch von Michael Kretschmer, sich diesen Auseinandersetzungen zu stellen, absolut richtig. Der geht ja in jede Diskussion rein und scheut sich da auch nicht, ich sag mal, auch manchen Unmut auf sich zu ziehen. Das ist Aufgabe von Demokratinnen und Demokraten. Und das machen die eben in einigen Bereichen erfolgreich und in anderen Bereichen noch nicht so erfolgreich.
Welche Schuld hat denn die CDU einerseits an der Entstehung der AfD? Also Angela Merkel wird ja von konservativen Kräften vorgeworfen, mit einer Politik links der Mitte überhaupt erst den Raum geschaffen zu haben für das Entstehen der AfD, für das Meinungsbild. Teilen Sie diese Einschätzung? Sie haben ja auch gerade gesagt, dass die CDU ein liberaleres Gedankengut vertritt.
Ja, also das sind natürlich Märchen, die da zum Teil vom, naja, was heißt rechten Flügel der Union, aber die da zum Teil auch von sich selbst Konservativen und ja überhaupt nicht konservativ sich verhaltenden Menschen gesagt wird. Natürlich sind wir auch als Union, haben wir eine Verantwortung dafür, ob rechts neben uns eine Partei entsteht. Und natürlich will ich auch nicht daran vorbeireden, dass wir in unserem Land auch Probleme haben, die wir noch nicht gelöst haben, die auch, ich würde mal sagen, durchaus befördert haben, dass eine solche Partei auch entstanden ist. Und jetzt haben wir die Aufgabe, sie möglichst wieder klein zu bekommen. Aber die Stärke der AfD liegt eben an ungelösten Problemen. Das ist nicht nur Verantwortung der CDU, diese Probleme zu lösen. Im Moment sind wir nicht mal in der Bundesregierung. Das heißt, die größere Verantwortung, diese Probleme zu lösen, haben im Moment SPD, Grüne und FDP. Und wenn ich mir angucke, in welcher Geschwindigkeit die AfD jetzt in den Umfragen gestiegen ist, seitdem die Ampel regiert, kann man auf jeden Fall jetzt nicht ableiten, dass die Stärke der AfD einzig und allein das Problem der Unionsparteien ist, sondern das ist gemeinsame Aufgabe von Demokraten, das in den Griff zu bekommen.
Was die Union natürlich schon im Griff hat, ist die Sprache, mit der man über bestimmte Probleme spricht. Es ist bekannt, dass sie kein großer Fan von manchen Aussagen von Friedrich Merz sind, wenn von Paschas die Rede ist, von einem Zahnarztbesuch oder Asyltourismus. Sagen Sie das persönlich oder hatten Sie schon die Diskussion mit ihm und anderen Parteimitgliedern, die sich immer wieder in diese Richtung äußern? Also gehen Sie da in die Konfrontation?
Ich gehe immer in die Konfrontation, aber ich würde mal sagen, Sprache und Form der Auseinandersetzung würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das ein Alleinstellungsmerkmal der Union ist, dass es da Menschen gibt, die hier Maß und Mitte verlieren.
Aber es ist der Parteichef.
Die gibt es in anderen Parteien auch. Ich habe mich ja auch manchmal schon dazu geäußert, auch öffentlich dazu geäußert, was ich auch von bestimmten Bemerkungen auch aus meiner Partei gehalten habe. Da scheue ich mich ja nicht, das auch öffentlich zu sagen. Aber ich glaube, wir alle miteinander müssen einfach lernen, dass heute die Art der Kommunikation anders sein muss als in den 80er und 90er Jahren. Damals waren die Auseinandersetzungen eher noch härter auch in der Sprache, als es heute der Fall ist. Aber damals war es halt so, dass Menschen sehr stark politisch auch gebunden gewesen sind und sich davon haben nicht abschrecken lassen, sondern dass das dazu geführt hat, dass es ein Austausch auch zwischen den demokratischen Parteien stattgefunden hat. Heute ist ja die Reaktion häufig, wenn man solche Worte verwendet, dass die Menschen sich generell von Demokratie abwenden und auch bereit sind, extremistische Parteien zu wählen. Und da müssen wir uns alle immer prüfen. Und ich nehme meine Partei da immer besonders in die Pflicht, weil ich finde, wenn jemand sich selbst als konservativ bezeichnet, dann hat man eine Sprache zu verwenden, die auch einem konservativen Menschen gerecht wird. Und das ist unsere Verantwortung. Aber ich kann auch nur sagen, auch politische Mitbewerber, finde ich jetzt, sind in der Sprache auch gegenüber der Union, auch gegenüber anderen demokratischen Parteien manchmal auch nicht zimperlich. Und ich halte das generell für völligen Quatsch, wenn Demokratinnen und Demokraten in einer solchen Art und Weise übereinander reden. Das stärkt eher Extreme.
Sie haben jetzt die beiden Schlagworte konservativ und liberal genannt. Was würden Sie sagen? Muss die Union konservativere Positionen besetzen, um eine Lücke zu schließen, oder liberalere, um sich deutlich von der AfD abzugrenzen?
Ich bin ja sehr davon überzeugt, dass wir Partei der Mitte sein müssen und dass wir aber auch akzeptieren müssen, dass eine Partei, die wirklich Volkspartei sein will, in sich auch durchaus ein bisschen widersprüchliche Positionen vertragen muss. Das heißt, wir brauchen schon unterschiedliche Flügel in der Union. Man kann aber in einer so diversen Gesellschaft, in der wir leben, nicht erwarten, dass eine Partei nur aus Menschen besteht, die alle die gleiche Meinung vertreten. Es war übrigens früher auch nie so. Man denkt ja immer die glorreichen alten Zeiten. Da haben sozusagen alle CDU-Leute noch alle die gleiche Auffassung vertreten. Das war auch in den Zeiten nicht so. Und deswegen glaube ich, brauchen wir beide Elemente. Ich bin in vielen Fragen eher liberal in der Union unterwegs. Gesellschaftspolitisch beispielsweise habe ich schon sehr früh gesagt, wir sollten, ich sag mal, bestimmte Themen nicht immer nur Abwehrschlachten führen, sondern auch gesellschaftliche Realitäten akzeptieren und das auch offensiv mitvertreten. Ich bin in bestimmten Fragen der Sicherheitspolitik extrem konservativ, eher ein Law-and-Order-Typ, weil ich glaube, dass wir da als Union auch eine breite Mehrheit der Gesellschaft hinter uns haben. Und von daher, glaube ich, muss man beide Elemente als Union auch ansprechen.
Und wenn es jetzt darum geht, ein neues Grundsatzprogramm zu machen für die CDU, das haben Sie bestimmt auch schon vorliegen gehabt. Welche Seite überwiegt? Ist es eher konservativ oder eher liberal?
Also ich kenne ja nur einen Entwurf des Programms und ich lese den als eine klare, auch gegenüber den anderen Parteien deutlich werdende Unterschiede, die dort beschrieben werden in dem Programm. Von daher finde ich, ist das gut, um Alleinstellungsmerkmale für die Union zu definieren. Ich finde aber, dass es echt gut gelungen ist, das, was ich eben gesagt habe, liberale Elemente mit konservativen Elementen auch zu verbinden, dass das in diesem Programm wirklich gut beschrieben ist und dass zumindest meine Vorstellung von einer Partei der Mitte mit dem Entwurf des Programms wirklich weitestgehend erfüllt ist.
Also haben Sie keine Änderungsvorschläge mehr oder?
Naja, das heißt es jetzt nicht automatisch, denn da sind natürlich schon auch ein paar Punkte drin, mit denen ich ein bisschen fremdel.
Zum Beispiel?
Ich wünsche mir schon ein bisschen stärker, dass, ich sag mal, verbindende Ziele, die wir einfach gemeinsam vertreten sollten, das heißt, wie schaffen wir es, Klimaziele einzuhalten, noch ein bisschen stärker auch adressiert werden. Ich komme ja aus einem Bundesland, wo erneuerbare Energien zum Glück seit Jahrzehnten schon positiv besetzt sind und wir den Anspruch haben, bis 2040 klimaneutrales Industrieland zu werden. Und das, finde ich, kann man noch positiver in einem solchen Programm formulieren. Und da werden wir durchaus auch ein paar Änderungsanträge auch aus unserem Landesverband noch stellen.
Ein zentrales Thema, das der AfD Wähler zutreibt, ist die Migration. Welchen Eindruck und welche Erfahrungen bekommen Sie derzeit in Ihrem Bundesland zu diesem Thema?
Naja, also ich glaube schon, dass das Thema Migration und der Umgang damit eines der Themen ist, wo breite Teile der Menschen, die in Deutschland leben, ein großes Störgefühl haben und auch finden, dass die demokratischen Parteien nicht in der Lage sind, die Migration wirklich vernünftig zu steuern und zu regeln. Das, glaube ich, ist mittlerweile bei einem sehr, sehr großen Teil der Bevölkerung der Fall. Und von daher glaube ich fest, dass wenn wir das nicht besser in den Griff bekommen, immer mehr Menschen sich von demokratischen Parteien abwenden werden. Denn die Erwartung ist schon, auch wenn man in einer Demokratie lebt, ich glaube, viele Menschen akzeptieren, dass manche Prozesse halt länger dauern, weil man für Mehrheiten sorgen muss. Das ist anstrengend, aber man muss am Ende schon auch erfolgreich sein, um das Vertrauen auch in die Demokratie zu stärken. Und ganz klar gesagt, in Schleswig-Holstein kommen wir an Kapazitätsgrenzen. Die sind zum Teil in den Kommunen überschritten. Wenn man eine humane Flüchtlingspolitik für richtig hält, und das tun wir in Schleswig-Holstein, und auch einen Anspruch daran hat, dass die Integration vernünftig läuft, dann muss man einfach sagen, kommen zu viele Menschen nach Deutschland. Das klappt nicht mehr. Und deswegen muss eine Begrenzung durchgeführt werden. Und wir haben verschiedene Vereinbarungen mit dem Bund darüber getroffen, die bis heute nicht umgesetzt sind. Und das ist schon auch mein Anspruch an verantwortungsvolle demokratische Politik, dass diese Dinge jetzt auch möglichst schnell umgesetzt werden. Sonst bekommen wir weitere Probleme in dem Bereich.
Welches sind denn nach Ihrer Einschätzung die wichtigsten Instrumente, um mit dieser Herausforderung umzugehen, sowohl auf Landes- als auch auf EU- oder Bundesebene?
Naja, es hat ja unterschiedliche Facetten. Also erstmal brauchen wir Zuwanderung. Ich finde, das müssen wir auch ganz klar aussprechen, damit da auch kein Zweifel besteht. Wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, brauchen wir Menschen auch aus anderen Ländern, die helfen, diesen Wohlstand auch zu erhalten. Und deswegen brauchen wir erstmal ein positives Bild von Migration, was wir nach außen ausstrahlen. Das Schlimmste wäre, wenn wir durch diese Diskussion über Begrenzung ein Bild nach außen zeichnen, dass Leute denken, in Deutschland sind sie nicht willkommen. Die sind in Deutschland willkommen, wir brauchen sie und deswegen brauchen wir eine vernünftige Zuwanderungspolitik, dass es auch schneller geht, nach Deutschland zu kommen, dass es einfacher ist, in den Arbeitsmarkt zu kommen und dass Menschen, die hier sind, möglichst so schnell wie möglich die Chance haben, auch für ihren eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Das finde ich ist sozusagen die oberste Priorität, die wir sicherstellen müssen. Und das Zweite ist, dass es uns gelingt, einen Unterschied zu machen, wenn Menschen nicht hierher gelockt werden, weil wir sie sozusagen auch für den Arbeitsmarkt in unserem Land brauchen, sondern sie sich quasi auf der Flucht befinden, dass wir dann von Anfang an schnell unterscheiden, haben Menschen wirklich einen Grund, nach Deutschland zu kommen, weil sie unter unser Asylrecht fallen, dann müssen sie natürlich in unserem Land aufgenommen werden und dann geht alles, was ich eben gesagt habe, genauso so schnell wie möglich auch in den Arbeitsmarkt für die eigenen Lebensunterhalt sorgen, eine vernünftige Integration in unseren Schulen, in unseren Kitas machen. Aber es muss so schnell wie möglich am Anfang eben auch getrennt werden davon, wenn Menschen gar keinen Grund haben, hierher zu kommen. Und dann muss eben eine Rückführung so schnell wie möglich erfolgen. Und deswegen spielt das Thema Asylzentren an EU-Außengrenzen oder auch in Drittstaaten aus meiner Sicht die absolut höchste Priorität nach der ersten Priorität, die ich genannt habe. Und da müssen wir einfach jetzt schneller auch mit Abkommen mit Drittstaaten vorankommen. Und wenn diese Reihenfolge jetzt eingehalten wird, bin ich wirklich sehr sicher, dass wir das Problem auch in den Griff bekommen können.
Können Sie sich also auch das viel diskutierte britische Ruanda-Modell für Deutschland vorstellen?
Nein, das ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg, sondern meine Idee auch von Drittstaaten, das ist ja auch das, was wir zwischen Bund und Ländern vereinbart haben, ist, dass wir Drittstaaten finden, die bereit sind, auch Asylverfahren auf ihrem Boden durchzuführen, nach humanitären Grundsätzen, sodass Zielsetzung ist, dass Menschen sich möglichst gar nicht erst auf den gefährlichen Fluchtweg nach Europa machen. Dass sie sozusagen, dass man dort an der Stelle dann auch entscheidet, hat jemand einen Asylanspruch, dann muss natürlich auch gewährleistet werden, dass wir in den Ländern in Europa diese Menschen auch außen aufnehmen, nach genauen Schlüsseln. Aber dort kann entschieden werden, dass jemand gar keinen Anspruch auf Asyl bekommen wird. Und das, den Weg finde ich richtig. Ich finde ihn nicht richtig, so wie es da geplant ist, dass Menschen dahin geschickt werden von hier aus, sondern wie ich möchte, dass wir damit verhindern, dass Menschen sich überhaupt auf diesen Fluchtweg machen.
Also mit dort ist dann eher der afrikanische Kontinent gemeint, dass diese Mittelmeerroute, die gefährliche Mittelmeerroute, dass die gar nicht erst zum Zuge kommt, also dass man sich nicht aufmachen muss. Kommen Ihnen dabei nicht moralische Bedenken? Es wirkt nach außen wie eine Verlagerung des Problems wieder mal, also eines europäischen Problems in ein afrikanisches Land.
Nein, ich habe da gar keine moralischen Bedenken. Wir haben ja auch nicht nur auf afrikanischem Kontinent solche Abkommen in Planung und in Vorbereitung, sondern wir haben ja beispielsweise mit der Türkei auch ein Abkommen selbst geschlossen, was auch erfolgreich gelaufen ist in den Zeiten, in denen es gegolten hat. Und da habe ich auch keine humanitären Probleme dabei gesehen und ich sehe sie auch nicht, wenn das genauso dort gemacht wird. Wie gesagt, es muss nach allen Ansprüchen, die wir auch haben an Menschenrechte, dort auch durchgeführt werden. Da muss es ein klares Abkommen geben. Und da finde ich es absolut verantwortbar, dass man Menschen eben sagt, macht euch nur auf den Weg, wenn ihr einen Anspruch auf Asyl habt. Wenn ihr gar keinen Grund habt, Asyl bei uns zu beantragen, finde ich, ist es auch human, Menschen zu sagen, dass sie sich dann nicht auf den gefährlichen Weg machen sollten.
Wir würden wahnsinnig gerne länger mit Ihnen reden. Die Themen sind spannend und vielfältig, aber die Zeit lässt es leider nicht zu. Aber wir haben noch eine letzte Bitte. Wir sind ein junger Podcast. Wir können jede große Schlagzeile zum Ende gebrauchen. Und warum würden Sie es der Tagesschau erzählen, wenn Sie es auch uns erzählen könnten und wir am nächsten Tag Millionen von Zuhörern hätten? Wen unterstützen Sie als Kanzlerkandidaten? Sind Sie für Friedrich Merz? Durchkreuzen Sie Ihren Zeitplan und sagen Sie es uns doch heute schon.
Also ich habe eine gute Nachricht. Ich werde diese Frage auch nicht der Tagesschau beantworten.
Also es macht keinen Sinn. Sie, Sie können auch nicht sagen, dass Sie jemanden ausschließen. Also Sie wollen sich noch nicht festlegen.
Nein, ich halte mich an das, was wir vereinbart haben, weil ich das auch für klug halte, nämlich dass die Frage dann diskutiert wird, wenn sie ansteht. Und da haben wir eine klare Festlegung und ich bin da Parteisoldat.
Glauben Sie denn, Friedrich Merz wäre ein guter Kanzler?
Ich glaube fest daran, dass Friedrich Merz ein guter Parteivorsitzender ist, den ich unterstütze, und alle anderen Fragen beantworten wir dann.
Das ist ja auch schon mal was.
Eine letzte Frage haben wir noch. Bei uns darf sich jeder immer noch ein Lied wünschen. Welches Lied haben Sie sich gewünscht und weswegen?
Ich habe, deswegen soll jetzt gar nicht spontan wirken, weil wir ja im Vorfeld darüber gesprochen haben. Und da wir ja ein ganz großartiges Musikfestival in Schleswig-Holstein haben, das, wir haben mehrere, Schleswig-Holstein Musikfestival und Wacken Open Air. Das ist ja immer richtig cool, wenn hier 80.000 Metalheads nach Schleswig-Holstein kommen. Und einer, den ich gut finde, ist Alice Cooper, der war auch schon da. Und das Lied Poison mag ich besonders gerne und deswegen habe ich im Vorfeld angemeldet, wenn ihr sowas habt in eurem Portfolio, dann würde ich gerne Alice Cooper mit Poison.
Wir werden unser Bestes geben, danken Ihnen sehr für den Besuch in unserem Podcast und dass Sie uns hier zu Ihnen in die Staatskanzlei eingeladen haben.
Danke. Ich habe mich gefreut. Danke.
Your poison running through my veins.
Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Studopolis.
Eine Bande von Idioten! Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er in irgendeinem Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu machen.